Prolog. Ein dumpfes Brummen erfüllte die Luft. Vielleicht eine Woche, nachdem die Bomben gefallen waren. Es war nicht ganz einfach, die Zeit im Auge zu behalten. Das Firmament hing voller schwarzer Wolkenbänke. Und die Luft war schwer von Staub und Asche. Wir vermochten nicht zu sagen, ob es ein Flugzeug war oder ein Luftschiff. So schmutzig war der Himmel. Mag sein, dass ich einen metallenen Rumpf gesehen habe, einen dumpfen Schimmer, der für einen Moment zwischen den Wolken auftauchte und gleich wieder verschwunden war. Auch die Kuppel des Kapitols konnten wir noch nicht sehen. Heute steht sie hell und klar auf dem Hügel. Doch damals war sie kaum mehr als ein düsterer Schein in der Ferne. Sie schien über der Erde zu schweben wie ein Gestirn, eine leuchtende Blase, völlig losgelöst. Das Brummen rührte von einem Lufteinsatz her, und wir fragten uns, ob weitere Bomben fallen würden. Welchen Sinn hätte das noch gehabt? Alles war zerstört, vernichtet oder verzehrt vom Feuer. Überall standen dunkle Pfützen von schwarzem Regen. Einige tranken dieses Wasser und starben daran. Unsere Narben waren frisch, die Wunden und Entstellungen roh. Die Überlebenden humpelten und torkelten suchend umher. Eine Prozession des Todes, in der Hoffnung, einen Ort zu finden, der verschont geblieben war. Wir ergaben uns. Wir waren erschöpft. Wir gingen nicht in Deckung. Vielleicht hofften einige von uns, dass es eine Hilfsaktion war. Vielleicht dachte ich das auch. Diejenigen unter uns, die noch die Kraft hatten, sich stolpernd aus den Ruinen zu erheben, taten es. Ich konnte nicht. Das rechte Bein vom Knie abwärts weg, die Hand Blasen übersät von dem Rohr, das ich als Krücke benutzt hatte. Du warst erst 7 Jahre alt, Prescher. Und klein für dein Alter. Du hattest Schmerzen von der frischen Wunde am Handgelenk und den Verbrennungen im Gesicht. Aber du warst flink. Du stiegst auf einen Trümmerberg näher zu dem Geräusch, weil es verlockend klang und vom Himmel kam. Das war der Moment, in dem die Luft Gestalt annahm. Ein Wogen aus wechselnder, flatternder Bewegung. Ein Himmel voll eigenartiger, körperloser Flügel. Papierstreifen. Sie sanken herab, landeten rings um dich wie gigantische Schneeflocken von der Sorte, die Kinder aus gefalteten Blättern zu schneiden und an die Fenster ihrer Klassenzimmer zu hängen pflegten. Doch sie waren nicht weiß, sondern grau von der Asche in der Luft und vom Wind. Du nahmst einen der Streifen, genau wie die anderen, die dazu imstande waren. Sie sammelten alle auf, bis keiner mehr übrig war. Du gabst mir den Streifen und ich las ihn laut vor. Wir wissen, dass ihr hier seid, Brüder und Schwestern. Eines Tages werden wir aus dem Kapitol treten, um euch in Frieden zu begegnen. Für den Augenblick jedoch beobachten wir euch wohlwollend aus der Ferne. Wie Gott, flüsterte ich. Sie wachen über uns aus der Ferne wie das gnädige Auge Gottes. Ich war nicht allein mit diesem Gedanken. Einige waren verängstigt, ehrfurchtsvoll, andere tobten. Wir alle waren immer noch benommen, verwirrt. Würden sie ein paar von uns in das Kapitol hineinbitten? Würden sie uns den Zutritt verwehren? Jahre würden vergehen. Sie würden uns vergessen. Zuerst jedoch wurden die Papierstreifen zu etwas Kostbarem, eine Art Währung. Das hielt nicht vor. Das Leiden war zu groß. Nachdem ich die Botschaft vorgelesen hatte, faltete ich den Streifen zusammen. Ich hebe ihn für dich auf, sagte ich zu dir. Okay? Ich weiß nicht, ob du mich verstanden hast. Du warst noch weggetreten und stumm und dein Gesicht so leer, die Augen so weit wie bei deiner Puppe. Statt mit dem eigenen Kopf zu nicken, nicktest du mit dem Puppenkopf. Jetzt für immer Teil von dir. Als seine Augen blinzelten, blinzelten auch deine. So war es für lange, lange Zeit.
Prescia. Prescia liegt im Schrank. Dort wird sie schlafen, wenn sie in 2 Wochen 16 wird. Wo die Enge des geschwärzten Sperrholzes ihre Schultern kneift, in der muffigen Luft. Sie muss stark sein, um das zu überleben. Stark und lautlos. Und nachts, wenn die Patrouillen der USR auf den Straßen unterwegs sind, verborgen. Mit dem Ellenbogen schiebt sie die Tür auf. Und da sitzt ihr Großvater, zurückgelehnt in seinem Sessel, gleich neben der Hintertür. Der Ventilator in seiner Kehle surrt leise vor sich hin. Die Plastikflügel drehen sich in die eine Richtung, wenn er einatmet, und in die andere, wenn er ausatmet. Sie wohnen im Hinterzimmer eines ausgebrannten Friseurladens. Es ist ein kleiner ehemaliger Lagerraum mit einem Tisch, 2 Sesseln, 2 alten Paletten auf dem Fußboden, eine, auf der ihr Großvater schläft und ihre eigene, und einem selbstgemachten Vogelkäfig, der an einem Haken von der Decke baumelt. Ihr Großvater beginnt zu husten. Der Ventilator surrt wie verrückt. Sein Gesicht läuft tiefrot an. Prescia klettert hastig aus dem Schrank, geht zu ihm, schlägt ihm auf den Rücken, bearbeitet seine Rippen. Wegen des Hustens sind viele Kunden weggeblieben. Er war Leichenbestatter in der Zeit des davor. Später wurde er Fleischschneider. Wandte sein Geschick im Umgang mit den Toten an, indem er die Lebenden nähte. Aber jetzt denken viele Leute, er sei infiziert. »Ist alles in Ordnung?«, fragt Prescia. Langsam lässt der Husten nach. Er kommt wieder zu Atem. Er nickt. »Bestens.« Er hebt seinen Ziegelstein vom Boden auf. Der Ziegelstein ist sein einziger Schutz gegen die USR. »Dieser Schlafschrank ist das Beste, was wir haben«, sagt ihr Großvater. »Hab ein wenig Geduld.« Prescia weiß, dass sie mehr Dankbarkeit empfinden sollte. Sie weiß von einigen älteren Kindern, die abgehauen sind. Einem Jungen namens Gors und seiner jüngeren Schwester Fendra. Einer guten Freundin von Prescia, bevor sie vor ein paar Jahren abgetaucht sind. Dann einem Jungen ohne Kiefer und 2 anderen Kids. Es gibt Gerüchte von einem Untergrundnetzwerk, das Kids aus der Stadt schafft. Vorbei an den Meltlands und Deadlands, zu einem Ort, wo es andere Überlebende gibt. Doch das sind alles nur Gerüchte. Ich schätze, ich werde noch genug Zeit haben, um mich daran zu gewöhnen. Alle Zeit der Welt sogar. In 2 Wochen von heute an, sagt sie. Sobald sie 16 geworden ist, muss sie im Zimmer bleiben und im Schrank schlafen. Beide kennen die Gerüchte, was mit denen passiert, die sich an ihrem 16. Geburtstag nicht freiwillig in der Zentrale der USR melden. Wenn du dich nicht selbst meldest, kommen sie dich holen. Das ist nicht nur ein Gerücht. Das ist die Wahrheit. Man munkelt, dass sie dich in die Outlands hochbringen, wo sie dich das Lesen vergessen machen. Falls du es jemals gelernt hast, heißt das, so wie Prescia. Ihr Großvater hat ihr die Buchstaben erklärt und ihr die Botschaft gezeigt. Wir wissen, dass ihr hier seid, Brüder und Schwestern. Niemand spricht mehr von dieser Botschaft. Ihr Großvater hat sie irgendwo versteckt. Es gibt Gerüchte, dass sie einen lehren zu töten, indem sie einem lebendige Ziele vorsetzen. Und es gibt Gerüchte, dass man entweder lernt zu töten oder, wenn man durch die Explosion zu sehr verformt wurde, als lebendiges Ziel benutzt wird. Und das ist dann das Ende. Was wohl mit den Kids im Kapitol passiert, wenn sie 16 werden? Vermutlich ist es für sie wie im davor. Kuchen und in buntes Papier eingeschlagene Geschenke. Kann ich zum Markt? Fragt sie. Wir haben fast keine Wurzeln mehr. Wurzeln sind ihr Hauptnahrungsmittel. Außerdem will sie an die Luft. Ihr Großvater starrt sie besorgt an. Bis jetzt steht mein Name nicht mal auf der Liste, sagt sie zu ihm. Die offizielle Liste mit den Namen derer, die sich bei der USR zu melden haben, ist überall in der Stadt angeschlagen. Namen und Geburtsdaten in 2 ordentlichen Spalten von der USR gesammelte Informationen. Die Gruppe war kurz nach dem Bombardement aufgetaucht. Zunächst als Operation Suche und Rettung, eine Art technische Hilfsorganisation, die medizinische Einrichtungen wieder in Gang brachte, Listen mit den Namen der Überlebenden und Toten anfertigte, sowie einem Miliz bildete, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Doch die damaligen Führer wurden gestürzt und aus der OSR wurde die Operation Sakrale Revolution. Die neuen Anführer regieren durch Angst und sind entschlossen, eines Tages das Kapitol niederzureißen. Bis dahin verfügt die USR die Registrierung sämtlicher Neugeborenen oder die Eltern werden bestraft. Sie führen willkürliche Razzien durch. Die Leute ziehen so oft um, dass es sinnlos ist, ein Adressenregister zu führen. Abgesehen davon gibt es ohnehin keine Adressen mehr. Nichts als Trümmer, umgestürzte Schilder, ausgelöschte Straßennamen.